MyNFP war Testsieger aller Zyklus-Auswertungs-Apps. Die App basiert auf der symptothermalen Methode und unterstützt Frauen darin, ihren Zyklus besser zu verstehen und auszuwerten. Zur Verhütung oder bei Kinderwunsch. Ich finde Medizin-Apps generell cool und wollte mehr darüber erfahren. Was kann die App, was nicht, was will sie gar nicht können? Es gibt wieder viele Tipps für Frau und den Partner natürlich auch.
Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt und Apotheker. Wie immer geht es um ein wichtiges Gesundheitsthema mit praktischen Tipps, die Sie direkt umsetzen können. Und vorbeugen ist immer wichtiger als heilen oder gar Arzneimittel einzunehmen.
Ja, und warum ist heute das Thema wieder wichtig? Jede dritte Schwangerschaft ist ungewollt. Und zwei Drittel davon entstehen durch unsachgemäße Anwendung von Verhütungsmitteln. Eine ungewollte Schwangerschaft stürzt Betroffene häufig in schwere Konflikte. Umgekehrt kommt es bei jedem fünften Paar trotz Kinderwunsch nicht zu einer Schwangerschaft. Und das gilt sogar für Eltern, die bereits ein Kind haben und sich ein weiteres wünschen. Insgesamt sind ca. 1,4 Millionen Deutsche ungewollt kinderlos. MyNFP unterstützt, es gibt aber keinen superschlauen Algorithmus, der auf magische Weise Prognosen über Fruchtbarkeit abgibt, sondern alles hält sich strikt an klar definierte Regeln und ist immer nachvollziehbar und keine Blackbox. Ich bespreche heute mit meinem Interviewgast, welche Thermometer verwendet werden sollen, wie man Zervixschleim und Muttermund beurteilt und was Zykluscomputer bringen. Und ich freue mich, Christian Maas begrüßen zu dürfen. Er ist Geschäftsführer der MyNFP GmbH aus Tübingen, zu erreichen unter www.mynfp.de. Er ist der Meinung, dass die aktuellen Verhütungsmethoden steinzeitlich sind und beschäftigt sich daher seit vielen Jahren mit einer zu wenig verbreiteten hormonfreien Verhütungsmethode, der sogenannten NFP. Wie die Methode funktioniert, darum geht's jetzt. Ja, lieber Herr Maas, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Ich wollte einfach nochmal, nachdem ich in dem Podcast natürliche Verhütungsmethoden auf Ihre App gestoßen bin, und das war ja wirklich der Testsieger, einfach nochmal mehr darüber hören, wofür steht die App, worauf basiert die, wie soll die benutzt werden und was ist der ganze theoretische Hintergrund. Die heißt ja MyNFP.
Genau, ja, NFP steht für natürliche Familienplanung und das ist im Grunde ein Überbegriff für verschiedene Methoden, wie man den Zyklus der Frau eben anschauen kann oder auswerten kann. Und da fallen viele drunter. Allerdings ist es in Deutschland so, dass sich über die Jahre eine Methode da als besonders effektiv und wirksam rausgestellt hat. Das ist die sogenannte symptothermale Methode. Und die wiederum hat auch nochmal einen Markenbegriff, so wie sie in Deutschland verbreitet und bekannt gemacht wird, und zwar der Name Sensiplan. Und dahinter stecken die Malteser, die haben ein Buch dazu rausgebracht, das heißt Natürlich und Sicher. Das erklärt die ganze Methode, die Regeln, worauf man achten muss. Und es gibt ein Beraterinnen-Netzwerk bei den Maltesern, die bilden also quasi Frauen aus, die, oder auch Männer, die eben Leute, die das lernen wollen, eben beraten. Theoretisch könnte man auch sagen, natürlich Familienplanung ist auch die Temperaturmethode oder die Kalendermethode, aber in Deutschland hat sich eben die symptothermale Methode da durchgesetzt und das wird dann eben oft synonym verwendet von den Leuten, die diese symptothermale Methode anwenden, die sagen dann halt, ich mache NFP oder ich bin NFP-Anwenderin.
Symptothermale Methode ist ja, wer den Ausdruck nicht ständig benutzt, so ein bisschen so ein Zungenbrecher. Also ist zusammengesetzt aus Symptom quasi. Also man misst an sich noch irgendwelche Symptome, kommen wir gleich dazu. Und thermal ist die Temperatur zu messen. Also man muss zwei Dinge messen, um praktisch den Zyklus beobachten zu können. So kommt dieser lange Begriff zustande. Dann hatte ich das so ein bisschen als Verhütungs-App dargestellt, aber das ist es nicht, ne? Also wenn man genau sagt, es ist mehr so eine App, mit der man den Zyklus beobachten kann, innerhalb dieses Konzepts von Sensiplan, ne?
Genau, also man muss unterscheiden, was ist die App und was ist die Methode. Die Methode gibt es völlig unabhängig. Die macht man klassischerweise einfach auf Papier. Man würde da eben so eine Temperaturkurve aufzeichnen, da verschiedene Symptome eintragen, den Cervixschleim und den Muttermund und eben noch andere Dinge. Und die App soll das unterstützen und das Papier ersetzen sozusagen. Ich nenne diese App allerdings nicht Verhütungs-App, weil Verhütungs-App oftmals suggeriert, dass man einfach ein paar Daten eintippt und dann macht die App, die rechnet dann irgendwas. Oftmals wird sowas auch beworben mit so einem schlauen Algorithmus oder künstlicher Intelligenz und macht dann ganz viel und irgendein Ergebnis wird dann ausgespuckt und dann muss man nicht mehr nachdenken und gut ist. Aber das ist eben bei MyNFP nicht so. Also das heißt, sie wird eben verkauft, beworben, ganz explizit zur Unterstützung bei der Zyklusbeobachtung oder auch für Kinderwunsch. Das ist also wichtig einfach, dass man da nicht irgendwelche falschen Versprechungen macht oder dass da eben Leute, die diese App benutzen wollen, nicht sagen, ja, ich verhüte jetzt mit dieser App, weil das einfach eine falsche Erwartungshaltung ist.
Nee, man muss sich schon ganz schön damit beschäftigen. Aber es ist natürlich praktischer und die Daten sind auch eigentlich besser zu interpretieren, wenn man diese App eingegeben hat. Wahrscheinlich passiert auch so ein Plausibilitätscheck, wenn man die Daten eingibt.
Richtig, das ist so der große Vorteil gegenüber, wenn man es auf Papier macht. Es gibt verschiedene Regeln bei dieser Methode und ein Vorteil von dieser App ist halt, sie kann automatisch auswerten. Sie kennt also dieses Sensiplan-Regelwerk und als Anfängerin kann man einfach so gucken, wie wurde denn jetzt ausgewertet? Das gibt es ein Protokoll, das zeigt ganz detailliert auf, welche Regel wann wie wo angewendet wurde oder auch welche Regel aus welchen Gründen nicht angewendet werden kann. Beispielsweise sagt dann die App, es wurde kein Temperaturanstieg gefunden, weil eben keine drei höheren Messungen bisher vorhanden sind. Ja. Und das sind einfach so Sachen, die helfen Anfängerinnen dabei, diese Methode einfach besser zu erlernen, weil einfach klar ist, okay, ich weiß, dass diese App die Regeln berücksichtigt und ich dann eben keine Regel vergesse oder übersehe. Ja? Also es sind jetzt nicht wahnsinnig viele Regeln, aber so ein paar Sachen schon einfach, die man, das kann man sich ein bisschen wie so, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Brettspiel. Wenn man ein Brettspiel nur die Anleitung lesen würde, dann würde man nichts verstehen. Man muss meistens irgendwie so einen Probeaufbau machen und so ein Probespiel machen und dann ist relativ klar, wie dieses Spiel funktioniert. Aber nur die Regeln zu studieren, das hilft halt nichts. Ja? Und dann wirkt es oftmals erst schlagend. Und das ist so ein bisschen, ja, die App hilft einfach dabei, eben sagen wir mal so damit loszulegen irgendwo. Und klar, es nutzen natürlich auch viele fortgeschrittene Anwenderinnen, die dann einfach sagen, ich möchte halt nicht immer mich Papiere rumschleppen oder damit Papierzyklen rumjonglieren. Das ist halt viel komfortabler mit einer App. Und die nutzen da teilweise auch gar nicht mehr die Auswertung. Also die stellen dann eben um auf eine manuelle Auswertung und nutzen das so als Protokollfunktion sozusagen. Aber es gibt halt solche und solche.
Zu der App gibt es ja auch noch Ihre Webseite, da habe ich ja auch ein bisschen rumgestöbert. Das ist ja wirklich ein Reichtum an Informationen. Da kann man sich dann noch zu den Details dann noch ein bisschen weiter Hintergrund holen, oder?
Ja, absolut. Also das gibt dieses Regelwerk, das ist so das Standardwerk, darauf basiert auch die Webseite. Also ich empfehle immer, dieses Buch zu kaufen und zu lesen, einfach weil es das Standardwerk ist und sehr interessant ist. Aber was da ein bisschen zu kurz kommt, sind, sagen wir mal, die Anwendung im Alltag. Also beispielsweise, wenn es irgendwelche Probleme gibt jetzt beim Temperaturmessen. Also da werden sehr viele Spezialfälle, werden auf der Webseite auch noch behandelt, die eben in dem Buch einfach keinen Platz haben. Ja? Also, oder was einfach verwirrend sein würde. Und da kann man natürlich im Internet so viel schreiben, wie man Lust hat. Und da gibt es natürlich sehr viele auch Begleitthemen, die auch so ein Buch einfach völlig aufblasen würden und sagen wir mal zum Beispiel sowas wie zuverlässig sind Ovulationstests. Ja, also wird ja oftmals eben auch geworben, man könnte jetzt den Eisprung feststellen mit diesem LH-Test, Ovulationstest, so ein Thema beispielsweise. Man kann sich da totlesen. Ich habe, glaube ich, 50 Artikel mit insgesamt 150.000 Wörtern, also das ist ein Umfang von drei Büchern insofern. Ja, also es gibt schon viel Information, ja.
Ja, und die Webseite, also man surft ja auf vielen Webseiten rum, aber die Webseite, muss ich Ihnen wirklich sagen, ist extrem gut aufgebaut. Das muss man ja auch irgendwie schaffen, dass wenn vor allem Informationen rüberkommen sollen und nicht irgendwelche Bildchen und so, dass man sich da gut zurechtfindet, nach Schlagwörtern suchen kann, dann weitersuchen kann, tiefer gehen kann. Also Hochachtung, das ist wirklich eine tolle Webseite, kann ich sehr empfehlen.
Dankeschön.
Dann, als ich mich mit diesen Apps so ein bisschen beschäftigt hatte, bin ich auch auf eine gestoßen, Natural Cycles, die aber tatsächlich von sich behauptet, es sei eine Verhütungsmethode. Das halte ich jetzt für ein bisschen gewagt, insbesondere weil die bei dem Test wiederum auf dem letzten Platz gelandet ist. Also ich habe die jetzt nicht empfohlen.
Also das ist generell ein sehr spannendes Thema in diesem gesamten App, Zyklus-App und auch Zyklus-Computer-Bereich. Also man kann im Großen und Ganzen sagen, also es ist ja mit vielen Dingen im Leben so, je mehr Ahnung man hat, desto besser funktioniert irgendwas. Das ist bei Verhütung so, das ist beim Autofahren so, das ist bei irgendwelchen Sachen reparieren so. Und nun ist es bei Zyklus-Apps insbesondere das Problem, wenn eine App von sich behauptet, sie sei zur Verhütung geeignet. Also im Sinne von, die Nutzerin installiert die App, tippt ein paar Daten ein, der Auswertungsalgorithmus macht alles andere, man schaut das Ergebnis an und kann darauf komplett blind vertrauen. Dann wird diese ganze Geschichte eben deutlich unsicherer. Also das ist so ein bisschen das Paradoxe dabei. Also das heißt, je weniger die Anwenderin mitdenkt, desto schlechter funktioniert es. Und je besser die Anwenderin Bescheid weiß und je mehr sie mitdenkt, desto besser funktioniert das. Aber im Falle beispielsweise von Zykluscomputern braucht man sie dann nicht mehr, weil sie eigentlich ja irgendwann ihren Nutzen, keinen Nutzen mehr haben. Und jetzt gerade mit diesen Verhütungs-Apps, also da ist es so ein bisschen diese Nutzerseite, dann gibt es auch noch die Gesetzesseite, die regulatorischen Anforderungen, dass man eben, also diese Apps sind dann Medizinprodukte, da gibt es verschiedene Risikoklassen und eine Risikoklasse ist eben die 2b, da fallen Verhütungsmittel drunter. Darüber kann man sich jetzt auch ewig lang streiten, ob das wirklich sinnvoll ist. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber im Großen und Ganzen ist eben diese eine App, hat eine Klasse 2b-Zulassung und verkauft sich als Verhütungs-App. Wurde allerdings auch, leider dann gab es einige ungewollte Schwangerschaften, dann kamen die schwedischen Aufsichtsbehörden, haben sie sich das genauer angeschaut, ob das noch statistisch im Rahmen ist und relativ viel Ärger damit gehabt wahrscheinlich und letztendlich wurde da vermutlich einfach ein bisschen zu viel versprochen, als die App dann einhalten konnte und ich denke, diesen Weg will ich gar nicht gehen, das ist nicht die Philosophie von MeinFP, das war es auch noch nie. Deswegen sage ich gar nicht erst, das ist zur Verhütung geeignet, weil das letztendlich so nicht funktioniert. Also ohne Mitdenken und ohne Weiterbildung und Ausbildung der Anwenderin kann das einfach nicht funktionieren.
Nee, würde ich auch so sagen, würde ich auch so empfehlen. Also das kann es gar nicht geben, dass so eine App praktisch zur Verhütung ausreicht. Das ist ein nettes, super Tool, um die Daten einzugeben, eine bessere Übersicht zu haben, vielleicht diesen Plausibilitätscheck, aber es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Methode und es ist eben die Methode, um zu vermeiden, dass man eben jahrelang eine Pille einnimmt und im Austausch dafür muss man sich halt ein bisschen mit der Thematik leider beschäftigen, mitdenken und so weiter.
Genau.
Man hat dafür aber eben den Vorteil, dass man nicht jahrelang eine Pille einnehmen muss.
Also das ist ein witziges Thema auch, weil das oft auch eben als Nachteil so dargestellt wird. Und ich stimme dem zu, aus Sicht von Kompatibilität sozusagen für die Allgemeinbevölkerung, für den Massenmarkt, ist es ein Nachteil. Also es ist einfach zu komplex, als dass man im Vergleich zur Pille, wo man einfach nur die Pille einschmeißt. Ja? Auf der anderen Seite, für jemanden, der da irgendwie wissbegierig ist und da mehr über den eigenen Zyklus erfahren will, ist das eine spannende Sache und dann ist es eigentlich ein Vorteil. Also mehr Wissen ist eigentlich immer ein Vorteil aus meiner Sicht, aber das würden manche eben nicht so sehen. Also das heißt, natürlich ist es ein Nachteil, ich muss mich damit beschäftigen, aber es ist natürlich auch wiederum ein Vorteil, ich darf mich damit beschäftigen und lerne mehr über das Zyklusgeschehen und auch eben bestimmte Dinge einzuordnen. Also so ein Beispiel ist, nach dem Eisprung steigt eben der Progesteron-Level im Blut an und dann bekommen einige Frauen eben durch das Progesteron bekommen so schmerzhafte Brüste oder sehr empfindliche Brüste. Und wenn man keine Ahnung von einem eigenen Zyklus hat, dann fragt man sich, was ist das? Keine Ahnung, warum tun wir irgendwie an 10 Tagen im Zyklus die Brüste weh? Und es hat einfach ganz einfache biologische Ursachen. Und je mehr man da weiß und je mehr man den Zyklus auswerten kann, desto eher kann man das sogar ein Stück weit, sagen wir mal, voraussehen und weiß auch ganz genau, daran liegt es, an diesen Hormonen. Und wenn die Periode eintritt, dann ist es wieder vorbei. Und das hilft einfach so ein bisschen, Körperbewusstsein zu bekommen. Ja, und einfach verschiedene Dinge einschätzen zu können. Das ist oftmals auch so ein Nebeneffekt, der sich erst mit der Zeit so einstellt, dass eben Leute da anfangen mit dieser Methode sich auseinanderzusetzen und erstmal stellen, was da alles so dahinter hängt. Also beispielsweise auch manche Frauen beobachten, dass sie ganz andere Stimmung haben oder die Haut verändert sich, die Haare verändern sich. Manche Frauen haben 2 verschiedene Shampoos, ja? Also eins zum Beispiel für die Zeit vor dem Eisprung, eins danach, weil einfach die Haare hormonell eben sich unterschiedlich verhalten. Und das ist eine extrem spannende Sache, wenn man da Lust zu hat. Und wenn man da keine Lust zu hat, dann ist es einfach nur Arbeit und eben ein Riesennachteil. Ja?
Also man lernt eben auch sehr viel über seinen Körper kennen, ne?
Absolut, ja.
Ja, jetzt müssten wir noch mal ein bisschen im Detail, wir haben ja schon gesagt, es ist ein bisschen kompliziert und muss ich mich mit beschäftigen. Viele haben ja wahrscheinlich schon mal die Kalendermethode gehört oder Knaus Ugino, das waren zwei Ärzte, glaube ich, Japaner Ugino und der Österreicher Knaus. Die stammt aber aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und die gilt inzwischen als überholt. Also damit hat diese symptothermale Methode nichts zu tun.
Jetzt, ganz genau.
Ja. Wie würden Sie die erklären, worauf die basiert nun, im Unterschied?
Genau, also der größte Unterschied ist, bei der Kalendermethode wird einfach im Grunde gesagt, die Frau ist vom 12. bis 16. Zyklustag fruchtbar und allen anderen Tagen unfruchtbar. Und das wird dann ganz einfach herumgerechnet mit so einem ganz einfachen Rechenmodell. Und in der Realität sind aber Zyklen, auch bei, also regelmäßige Zyklen haben gewisse Schwankungen. Also oftmals haben Menschen so das Bild, ja, ein regelmäßiger Zyklus muss 28 Tage lang sein. Und wenn man sich aber ein bisschen die Fachliteratur und Studien anguckt und eben nicht nur Frauen mit Pille anschaut, die eigentlich gar keinen echten Zyklus haben, sondern eben so einen künstlichen, dann sieht man, dass die normale Schwankungsbreite liegt bei 23 bis 35 Tagen. Und auch eine Frau, oder sagen wir es mal so, mehr als die Hälfte aller Frauen, die haben Schwankungen von 8 Tagen im Zyklus. Ja. Also in der Zykluslänge.
Die wenigsten Frauen haben diesen regelmäßigen 28 Tage.
Genau. Also diesen 28 Tage plus minus einen Tag, das haben, glaube ich, 3% aller Frauen. Und bei den allermeisten Frauen ist es normal, dass die beispielsweise ein Zyklus geht 25 Tage, der nächste geht 30 Tage. Das ist auch nicht irgendwie, oh, meine Periode kommt zu spät, sondern das ist einfach so. Und was dabei passiert ist, dass der Eisprung entweder mal früher oder mal später ist. Und diese zweite Phase nach dem Eisprung ist sehr konstant, also pro Frau. Die ist meistens 10 bis 16 Tage und die verändert sich dann eben kaum. Das heißt, wenn jemand da diese zweite Phase ist, dann sagen wir mal 11 Tage, dann bleibt die fast immer auch so. Die schwankt vielleicht mal um einen Tag, aber maximal einen Tag. Das heißt, wenn sich irgendwie der Zyklus noch mal hinauszögert sozusagen, dann liegt das immer daran, dass der Eisprung nach hinten wandert. Ja. Und da kann man sich natürlich dann direkt überlegen, was ist das Problem mit dieser Kalendermethode? Ja, was ist, wenn jetzt die Kalendermethode sagt, der Eisprung war an Tag 16 und ab Tag 18 ist man unfruchtbar, dann ist aber in echt der Eisprung erst an Tag 20, dann hat man natürlich zum perfekten Zeitpunkt Sex und riskiert dann damit eben eine ungewollte Schwangerschaft, wenn man sich darauf jetzt verlassen würde. Das heißt, diese ganzen Rechenmethoden und Statistik, das funktioniert beim Zyklusgeschehen aufgrund dieser natürlichen Schwankung, funktioniert einfach nicht. Ja? Und das lässt sich auch nicht voraussagen. Also man kann auch nicht sagen, wird der nächste Zyklus jetzt kürzer oder länger. Also das geht einfach nicht. Das Einzige, was wirklich verlässlich geht, ist, man schaut sich einfach an, welche Symptome treten im Zyklus auf, die eben hormonell bedingt sich verändern. Also der Zyklus wird durch Hormone gesteuert. Das heißt, vor dem Eisprung, so ein bisschen vereinfacht gesagt, steigt das Östrogen an und nach dem Eisprung steigt das Progesteron an. Und der Vorteil ist jetzt, durch das Östrogen, wenn das sich verändert, verändert es auch den Zervixschleim. Und das hat einen ganz wichtigen biologischen Nutzen. Wenn der Zervixschleim eben so, der wird dann eben mehr, also nicht unbedingt mehr, aber so Faden ziehen, flüssiger, kann man sagen, der wird fruchtbarer. Und der hat einen ganz biologischen Zweck. Und zwar soll der Spermien dabei helfen, eben zur Eizelle zu kommen. Also der gibt denen sozusagen Nahrung, Treibstoff, der, ein bisschen Schmiermittel vielleicht. Der bietet auch so eine Art Schutzmantel gegen das saure Scheidenmilieu. Und dazu ist es da. Und wenn man das beobachtet und beziehungsweise auch beobachtet, dass der sich dann irgendwann mal wieder verändert und schlechter wird, in Anführungszeichen, dann kann man sagen, dass der Eisprung vermutlich vorbei ist. Vor allem, wenn dann die Temperatur sich auch noch verändert durch das Progesteron und die ansteigt und oben bleibt, dann kann man sagen, okay, jetzt ist der Eisprung mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit vorüber. Und da hat man nichts gerechnet, sondern man hat einfach nur geschaut, hat der Körper einem im Grunde anhand von Symptomen gezeigt, ob jetzt der Eisprung vorbei ist oder nicht. Und daraus kann man dann weitere Schlüsse ziehen. Ja. Also manche Frauen beobachten auch den Muttermund statt den Zervixschleim, weil der sich auch verändert. Ja. Der wird dann härter oder tiefer stehender, höher stehender. Und das sind einfach alles hormonelle Sachen. Und dadurch wird im Grunde rückwirkend beobachtet. Also es wird wenig antizipiert bei der Symptothermalmethode. Und das ist so der große Unterschied.
Also nochmal, die beiden Symptome wären dann eben dieser Zervixschleim oder Zervix heißt ja Hals. Also damit ist gemeint der Gebär, Mutter, Mund, Schleim. Ja, und genau. Das andere ist bei Muttermund die Öffnung.
Richtig. Und aber auch der Hals selber. Also das eine ist quasi das Sekret, was rauskommt aus der Gebärmutter. Ja. Und das andere ist die Öffnung, aber auch die Festigkeit. Also das wird oft verglichen so mit der Nasenspitze. Also die ist dann zum Beispiel ein bisschen weicher oder ein bisschen härter, je nach Zyklusphase. Da kann man einfach in dem Buch nachschauen, auch wie sollte es sich verhalten. Und genau, also diese beiden Symptome werden dann eben, also eines von den beiden wird mit der Temperatur kombiniert und es müssen immer zwei Symptome angeschaut werden, also Temperatur und Zervixschleim oder Temperatur und Muttermund. Und wenn beides irgendwie plausibel ist und zusammenpasst, dann kann man sagen, eine Frau ist ziemlich sicher unfruchtbar.
Und der Vorteil bei dem Zervixschleim ist so ein bisschen, dass der sich vor dem Eisprung verändert schon, währenddessen die Körpertemperatur, die verändert sich erst nach dem Eisprung.
Meist ja, genau. Also meist kann man.
Also das hatte ich auch in meinem Podcast ein bisschen falsch gesagt, glaube ich. Dieser kleine Dip vorher, das ist eigentlich überholt, ne?
Das ist ein bisschen überholt, genau. Da gibt es das aktuellere Studien, die einfach sagen, dass man das ja im Grunde ad acta legen kann. Also man muss nicht nach einem Dip Ausschau halten, sondern die entscheidende Frage ist, steigt die Temperatur an und bleibt sie oben? Und da sagt man so ein Niveau von 0,2 bis 0,5 Grad. Und wenn das der Fall ist, dann kann man sagen, dass der Eisprung ziemlich sicher vorbei ist.
Jetzt nochmal im Detail zu alledem. Man muss es ja auch, es ist ja eine anspruchsvolle Methode. Man muss beides doch recht sorgfältig messen. Da gab es ja eine lustige Geschichte von einer jungen Dame, die einfach total enttäuscht war von der Temperaturmethode und sagte, bei mir ist das nur ein Zickzack.
Ja, richtig, genau. Also ich kriege ab und zu mal natürlich auch bei solchen Sachen witzige E-Mails und eine Story ist mir im Kopf hängen geblieben. Da sagte eine eben, also schrieb mir, ich habe hier mein Zyklusblatt, das ist aber nicht auswertbar, die Temperatur ist ein einziges Auf und Ab und ein einziges Zickzack und habe ich halt gefragt, naja, ob sie sich denn an diese Messregeln hält. Und dann sagte sie, naja, ich stehe halt morgens auf und mache mir einen Kaffee und dann nebenbei messe ich die Temperatur. Und ja, also so funktioniert es nicht. Man muss im Bett liegen bleiben, vor dem Aufstehen messen, 3 Minuten am besten. Und dann kann man diesen sogenannten Basaltemperaturwert ermitteln und das sollte, wie soll ich sagen? Also wichtiger ist quasi, dass die, also man versucht im Grunde eigentlich immer ähnliche Bedingungen zu schaffen. Die Messuhrzeit spielt bei manchen Frauen eine Rolle, bei manchen nicht. Also diese Methode kann auch zum Beispiel bei Schichtarbeit angewendet werden, aber es kommt darauf an. Also bei manchen funktioniert es besser oder schlechter und das muss man einfach ein Stück weit ausprobieren. Aber das Schöne ist ja, man sieht am Zyklusblatt eigentlich sehr schnell, ob das eben für einen funktioniert oder nicht, weil entweder das ist Zickzack oder nicht. Also es sind so ein paar Sachen, die man beachten muss. Es ist nicht wahnsinnig kompliziert, erfordert aber eine gewisse, ja, schon eine gewisse Disziplin, ja. Ein bisschen Vorurteil ist oft dabei. Man muss dann eben einen sehr, sehr geregelten Ablauf haben. Man darf nie abends länger irgendwie weg sein, kein Alkohol trinken, nie auf eine Party gehen oder irgendwas. Man muss jeden Tag messen. Und was ist, wenn man krank ist? Und das sind alles so Sachen, die aber eigentlich eher Vorurteile sind. Also man kann solche sogenannten, also wenn man Werte, die offensichtlich einfach gestört sind, die werden einfach ignoriert, ja. Also die, wenn man mal einen Tag nicht misst, ist es nicht so dramatisch. Also die Profis, die messen eher stichprobenartig im Zyklus, die wissen einfach sehr genau Bescheid, wann wie der Körper funktioniert, wann wie so das normale Zyklusgeschehen ist. Da reichen so ein paar Messungen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen am Anfang. Aber wichtiger ist es eigentlich fast, lieber ein bisschen später anfangen zu messen, also sagen wir mal Zyklustag 4, 5 statt die ersten 3 Tage und dann aber mal kontinuierlich 20 Tage und danach wieder nicht, als jetzt da mal 2 Tage, da 3 Tage und dann wieder eine Lücke und dann nochmal 3 Tage. Also das wäre schlecht. Also man muss schon ein bisschen gucken, dass man das macht, aber es ist doch deutlich toleranter, diese ganze Methode, als jetzt manche da so ein Bild haben. Ja, also das muss ich an dieser Stelle definitiv betonen, weil das gerne so ein Klischee ist, was da so der geregelte Alltag quasi. Also das ist so ein bisschen ein Klischee, was man so ein bisschen auflösen sollte. Ja.
Und dann ist ja noch wichtig, wo man Temperatur misst. Das ist ja bei jeder Temperaturmessung, auch wenn man Fieber detektieren will und so weiter, wichtig. Und da ist die Empfehlung, vaginal zu messen oder rektal, nicht im Mund.
Im Mund geht es. Was nicht gemacht werden soll, ist irgendwie in der Achselhöhle oder irgendwie so ein
Thermometer.
Das nicht. Also im Mund geht schon, aber auch da so gibt es so eine Tendenz, dass vaginal-rektale Messungen sind etwas stabiler einfach, weil halt der Mund, vielleicht hat man auf offenen Mund geschlafen oder so, dann ist der vielleicht einfach 0,1 oder 0,2 Grad kühler und das kann ein Störfaktor sein. Also es gibt genug Frauen, die eben rein oral messen, das funktioniert wunderbar und das sind einfach so Sachen, die muss man einfach ausprobieren ein Stück weit. Man sollte jetzt nicht ständig während des gleichen Zyklus da hin und her wechseln, also man macht dann einen Zyklus auch konsequent an einem Messort, aber ja, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten.
Und wie lange sollte gemessen werden? Ich habe gelesen, es sollte mindestens 3 Minuten sein und einige Digitalthermometer piepsen schon nach 20 Sekunden. Stimmt das oder ist das dann auch okay?
Nee, also man sollte definitiv 3 Minuten messen, weil sich die Temperatur auch bei Digitalthermometern trotzdem Piepton meist noch verändert. Also viele Thermometer, also vielleicht eins vorab noch, man braucht ein Thermometer mit 2 Nachkommastellen, sonst funktioniert es nicht. Und die Fieberthermometer haben oft nur 1 Nachkommastelle, aber es gibt auch ein Thermometer mit 2 Nachkommastellen für 5 €. Ja. Also das ist nicht unbedingt eine Preisfrage und ist ein bisschen immer die Frage, für was die ausgelegt sind. Also oftmals, wenn man irgendwie zum Beispiel einfach nur Temperatur, also einfach nur Fieber messen will, dann reichen halt 20 Sekunden, weil das egal ist, ob das jetzt 0,3 Grad mehr oder weniger ist. Aber okay. Zum Beispiel, man würde den Mund messen und auf den Spiegel gucken, dann kann man sehen, nach 20 Sekunden piepst es vielleicht, weil sich die Temperatur nicht mehr stark verändert, aber die geht danach immer noch für die Methode entscheidend nach oben. Das heißt, deswegen ist die Empfehlung einfach 3 Minuten messen, am besten irgendwie einen separaten Timer stellen und dann ist man da einfach sicher, dass das ein konstantes Ergebnis ergibt. Zumal auch seitens der Malteser oft empfohlen wird, einfach lieber ein analoges Thermometer zu verwenden und das, da sagt man einfach, das kann ja nicht piepen, also da sagt man einfach 3 Minuten, da verändert sich dann die Messsäule nicht mehr und daher kommt so diese Empfehlung.
Ja. Und dann das zweite eben wäre das Symptom und die meisten Frauen beschreiben die Funktion von dem Schleim. Also man schaut ihn sich schon sehr genau an. Willst du nochmal erklären, wie das jetzt genau abläuft und was der alles für Eigenschaften haben kann?
Genau, es gibt in dem Buch einfach eine Tabelle, die hilft, den Zervixschleim einzuschätzen. Und man unterscheidet im Grunde in mehreren Kategorien. Also es gibt zum einen das, was man empfindet. Also man sagt immer so, wenn man jetzt zum Beispiel die Straße langlaufen würde, man denkt an seinem Intimbereich, wie fühlt es sich gerade an? Ist es eher trocken oder eher feucht oder eher juckend? Und das ist so diese Empfindung. Dann gibt es eine Art und Weise, wie man diesen Zervixschleim untersucht. Also das heißt, man nimmt einfach einen Finger und kann den Zervixschleim am Scheideneingang abnehmen oder teilweise auch am Muttermund und schaut es einfach an. Das ist dann das Aussehen und fühlt halt mit den Fingern, wie fühlt es sich an. Und da gibt es eine ganze Reihe von Adjektiven, die eben in irgendeiner bestimmten Art und Weise kombiniert werden müssen. Und dann ergibt sich daraus so ein Symbol, was so ein grob angibt, wie fruchtbar oder unfruchtbar dieser Zervixschleim ist. Ja. Also ein Beispiel jetzt, eine Frau hat am Zyklusanfang, also sagen wir mal jetzt nach der Periode, oft eher so ein Gefühl vielleicht von, es fühlt sich feucht an, aber man sieht nichts. Und das wäre dann schon ein konkretes Symbol, und zwar F. Ja. Und dann zum Eisprung her gibt es ein Symbol, das heißt dann S+, und da hat sie vielleicht eine Empfindung, es fühlt sich relativ nass an. Und wenn sie das Aussehen beobachtet, dann ist es vielleicht so fadenziehend oder es rinnt weg wie Wasser oder es ist vielleicht wie rohes Eiweiß. Ja. Also da gibt es einfach eben so eine Reihe von Adjektiven, die man sich da anschaut. Und das muss man lernen. Also das dauert einfach eine Weile, bis man das raus hat, bis man versteht, wie man den Zervixschleim anschaut und auch ganz wichtig auch, wie man diese Unterschiede erkennt. Also oft ist es ja so, Frauen nehmen die Pille und die Pille, die bügelt alles ein bisschen glatt. Ja? Also da gibt es dann eben weniger Unterschiede oder fast gar keine. Klar, gibt ja auch keinen Eisprung. Ne? Also das ist kein Nutzen dafür, diesen Zervixschleim sozusagen. Und auch hormonell tut sich da einfach dann nicht so viel. Da muss man eben dann einfach erstmal schauen, wie verändert sich das je nach Zyklusphase und dann halt auch zu sehen, dass von einem Zyklus zum anderen dieses Muster immer wieder gleich ist. Das heißt, dass man am Zyklusanfang ist eher trocken oder eher nur feucht, in Anführungszeichen. Und dann zum Eisprung hin, irgendwie zur Zyklusmitte hin, wird es irgendwie alles fadenziehend, spinnbar, flüssig, weißlicher möglicherweise auch. Und danach fällt es wieder ab und wird wieder schlechter, in Anführungszeichen. Und wenn man gesehen hat, dass das wirklich jeden Zyklus so ist und immer wieder passiert, und dann gibt es so einen Erfahrungsschatz irgendwie, der sich aufbaut. Und dann würde man da eben immer lockerer, sage ich mal. Also es wird immer einfacher. Und man auch da ist es, am Anfang ist die Empfehlung, man prüft den Zervixschleim 3-4 Mal am Tag, am besten immer, bevor man auf Toilette geht. Und später die Profis, die wissen das eigentlich schon fast intuitiv. Also das läuft dann sehr viel automatisch einfach ab. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen, gerade wenn jetzt hier Männer diesen Podcast hören, so eine subtile Sache, die man vielleicht macht, ist, man guckt beispielsweise, sieht man anhand seinem Urin, ob man genug getrunken hat oder nicht. Ja. Also wenn der eher weißlich ist oder eher durchsichtig, meine ich, dann hat man viel getrunken. Wenn der eher sehr gelblich ist, hat man wenig getrunken. Also das ist zum Beispiel so ein ganz einfacher Körpercheck, den man als Mann auch machen kann. Und das nimmt man eben also unbewusst wahr und denkt da vielleicht nicht groß drüber nach. Also ich meine, im schlimmsten Fall würde man sehen, wenn der auf einmal rot ist, hätte man Blut im Urin, da hätte man ein Problem. Und dann würde man definitiv wahrscheinlich irgendwas unternehmen. Aber einfach nur so diese Idee, dass man seine Körpersymptome irgendwie anschaut, ja, und irgendwie auch irgendwo abprüft und dass die auch was sagen können sozusagen. Das ist eigentlich was ja, viele Leute ja irgendwo intuitiv schon machen. Und da würde man halt einfach sagen, okay, man schaut jetzt einfach noch den Zervixschleim an. Wenn man die Pille lange genommen hat, dann hat man da kein Gefühl für und hat dann nie drauf geachtet oder hat sich vielleicht auch gefragt, was ist das? Ist das jetzt irgendeine Krankheit? Ist das irgendein krankhafter Ausfluss oder sowas? Ja, und dabei ist es ganz normal, ja.
Und nach dem Eisprung, dann dickt sich dieser Zervixschleim wieder ein und verschließt praktisch den Muttermund wie so ein Fropf, ne?
Genau, richtig.
Ja. Ja, und dann so 10% der Frauen, die machen das nicht, sondern die tasten den Muttermund an.
Genau.
Das erscheint mir ein bisschen schwierig zu sein, aber ist es vielleicht auch nicht, oder?
Ist im Grunde auch eine Übungssache und auch eine Frage dessen, wie man einfach gebaut ist, ja, weil der ist unter Umständen ist der so weit hochstehend, also hochstehend heißt, er ragt er ragt nicht weit in die Scheide hinein, sondern ist eher eben möglichst weit weg. Das heißt, würde man den Finger eben in die Scheide stecken und versuchen, den zu ertasten, dann kommt man vielleicht gar nicht dran. Und das ist so ein Zeichen, beispielsweise hochstehend offen ist oft so ein Zeichen eben für Fruchtbarkeit, dass eben der Eisprung kurz davor ist. Und andersrum ragt er weiter in die Scheide rein, wird auch ein bisschen härter und verschließt sich, wenn dann eben die unfruchtbaren Phasen, das heißt also am Zyklusanfang und am Zyklusende. Und das ist natürlich auch einfach eine Erfahrungssache. Und auch da ist es sowas, viele Frauen wissen nicht, wie sich das anfühlt und haben das, wissen noch nicht, wo der Muttermund ist. Ja? Also woher auch, man hat ja vorhin drüber nachgedacht. Ja? Und das ist sowas, das kann man einfach ausprobieren, ja, steht auch im Buch dazu, wie man das am besten macht. Oder man fragt irgendwie, weiß ich nicht, den Partner, der soll mal gucken, oder Frauenarzt im Grunde, ja, einfach, dass der mal zeigt, wo ist eigentlich der Muttermund.
Ja, aber definitiv Temperatur alleine reicht nicht aus.
Das reicht nicht. Man sollte immer das zweite Symptom dazu nehmen. Das ist leider natürlich so, auf dem Zyklusblatt sieht man sehr viel rein visuell, ist immer sehr viel Temperatur, sehr viel Platz für Temperatur und der Zervixschleim ist nur so eine Zeile und auch der Muttermund. Aber von der Gewichtung her sind die beide genau gleich wichtig. Ja? Also ohne das andere kann man eigentlich keine verlässliche Aussage treffen. Also das Prinzip nennt man auch doppelte Kontrolle, dass man eben immer zwei Symptome anschaut und da eben einfach Sicherheit gewinnt dadurch. Mhm.
Jetzt ist ja diese Methode so ein bisschen so eine, würde man Orchideenmethode, würde ich sagen. Also sie wird eben nicht so oft angewendet. Ich sage es, glaube ich, 6% der Frauen machen das inzwischen, oder?
Ich glaube, so ganz aktuelle Statistik habe ich nicht. Ich weiß, vor Jahren waren es, sagte man so 2,8-3% in Deutschland der Frauen kennen diese symptothermale Methode und wenden sie an. Und seit 2016 ungefähr sieht man schon einen ziemlichen Boom. Und es kann gut sein, dass sich die Zahlen verdoppelt haben, ja, dann wären wir halt bei 6%. Also es ist halt immer noch, ist nur so eine Schätzung halt. Ja. Genau. Es ist immer noch wenig, genau.
Ja, also ich kann von meinem eigenen Medizinstudium sagen, also in der Gynäkologie-Vorlesung kann ich mich nicht erinnern, dass das vorgekommen ist. Es kam natürlich vor in der Pharmakologie-Vorlesung, wo es um die Pille ging, ja. Also das ist ja auch das, was Frauenärzte meistens machen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Frauenarzt sich die Zeit so einfach nimmt, so ein 30-minütiges Beratungsgespräch zu führen, um jetzt diese Methode zu erklären. Und vielleicht sind die selber auch gar nicht so gut informiert über die ganzen Details dieser NFP-Methode. Also ich glaube, ein Grund wird wahrscheinlich auch sein, dass wenn man sich nicht selber drum bemüht und davon gehört hat und sich aktiv informiert, vielleicht zu solchen NFP-Beratern geht oder das Buch kauft, dann kommt man gar nicht in Kontakt mit der Methode, oder?
Richtig, genau. Also es ist leider oftmals ein bisschen eine Zufallssache, ob man eigentlich auf diese Methode irgendwie stößt. Ja. In der Praxis wird die eher selten empfohlen. Das ist auch ein bisschen so eine Alterssache. Ne? Ich meine, einer 16-Jährigen wird das noch weniger empfohlen und der wird dann gesagt, ja gut, oder die kommen teilweise auch selber sofort hin und sagen, ich hätte gerne die Pille und fertig, damit ist es erledigt und für die nächsten 10, 15 Jahre erledigt. Und dann wird einfach nicht weiter darüber nachgedacht. Ja. Und das sind manchmal wirklich einfach so Zufallsmomente, ob dann vielleicht irgendwie eine Freundin zum Beispiel eben die Methode kennt oder ob man vielleicht echt irgendwie bei Facebook oder so aus Versehen darüber gestolpert ist, wo man dann irgendwie, ja, natürlich muss auch dazu kommen, dass man vielleicht selber die Pille hinterfragt und da eben überlegt, wie sinnvoll ist das alles und ja, vielleicht sind gewisse Zweifel hat. Ja. Und dann sind so ein bisschen die Bedingungen da, dass man eben da anfängt, sich mit auseinanderzusetzen oder beispielsweise jetzt hier ihren Podcast hört. Also vielleicht hört jemand das aus ganz anderen Gründen und jetzt ist auf einmal, aha, die Methode, okay, könnte man sich
ja darum mache ich ja das. Ist leider immer so im gesamten Bereich der Medizin, dass den größten Einfluss auf die Gesundheit und leider auch Lebenserwartung hat. Nun geht es hierbei jetzt nicht um Lebenserwartung, aber ist wirklich die Bildung. Inwieweit man bereit ist, sich über Gesundheitsthemen zu informieren, hat einen wahnsinnigen Einfluss auf die Gesundheit. Die Lebenserwartung kann bis zu 8 Jahre divergieren zwischen den Leuten, die sich wirklich informieren zu Gesundheit, ein bisschen ihren Lebensstil drauf anpassen oder andere, die ja, eben leider nicht tun.
Das ist heftig, 8 Jahre.
Es ist wirklich heftig, der Einfluss. Jetzt hatte ich ja in dem anderen Podcast noch diese Zyklus-Computer erwähnt. Ich fand sie erst so ein bisschen faszinierend vom Hightech-Aspekt, dann allerdings aber auch wieder einen leichten Overkill. Und im Nachhinein bin ich so ein bisschen skeptisch geworden dazu. Die messen ja zusätzlich noch ein oder zwei Hormone, ich glaube zwei sogar. Wie siehst du die? Also ist das wirklich noch eine Ergänzung oder wird man da auch wieder zu sehr in eine technische Sicherheit gewähnt, dass man ja mit so einem Zykluscomputer sich wirklich um überhaupt nichts mehr zu kümmern braucht, der sagt einem das schon.
Genau, das ist so das Dilemma, ne? Also es gibt auch unterschiedliche Zykluscomputer, aber genau das ist das Problem, dass damit oft halt versucht wird zu suggerieren, benutzt diesen Computer, benutzt das magische Werkzeug und danach brauchst du nicht mehr mitdenken und das tut alles für dich. Und das kann nicht funktionieren, einfach auch langfristig nicht gesehen. Ja? Also es gibt eben bestimmte Zykluscomputer, die nutzen nur die Temperatur. Dann gibt es eben auch welche, die nutzen vor allem diese Urintests, also LH-Tests und die sind relativ unzuverlässig. Also vor allem, wenn die dann, sagen wir mal, so eine Zuverlässigkeit von 95% haben, das heißt 5% Unsicherheit und wenn man das 10 Jahre nutzen würde, das addiert sich ja. Also das kumuliert sich ja auf und dann hat man dann auf einmal plötzlich eine deutlich größere Unsicherheit. Also wenn man da eben sowas nutzt, was da irgendwie 5% ist eigentlich schon fast leichtsinnig, ja, ganz ehrlich. Ja. Und dann ist so das Dilemma. Auf der einen Seite will man irgendwie was haben, was funktioniert, und auf der anderen Seite will man sich dann nicht auseinandersetzen. Das passt aus meiner Sicht nicht zusammen. Auf der anderen Seite ist es oft so, also ich erlebe das öfter mal, dass mir jemand schreibt, ja, kann ich denn diesen Zykluscomputer XY benutzen und dazu auch die App verwenden, ja, und vielleicht sollte ich mir die App holen und zusätzlich zur Sicherheit aber noch so einen Zykluscomputer. Also ich verstehe die Motivation dahinter, aber das ist, wenn man sich ein bisschen mit dieser Methode auseinandergesetzt hat, dann merkt man erst, dass das einfach eigentlich die Logik so ein bisschen falsch rum ist. Also zum einen, jeder Zykluscomputer kann niemals sicherer sein als die Methode, die er implementiert, ja. Das ist so das eine. Wo die helfen, ist unter Umständen vielleicht eine kleine Motivationssache. Also wenn ich 300 € für ein Gerät ausgebe, dann hilft das vielleicht auch, dass ich da langfristig dabei bin. Das ist natürlich auch eine gewisse Komfortsache und natürlich ist auch eine Sache, wenn jemand Ahnung hat und das einschätzen kann und auch weiß, wie er diesen Computer richtig nutzt, dann kann das definitiv eine Arbeitserleichterung sein. Aber so als diese Idee, ich verlasse mich da blind drauf und muss sonst nichts mehr tun, das ist aus meiner Sicht sehr gefährlich. Also das sollte man nicht tun. Und dann muss man also sich mit einer Methode auseinandersetzen, das ist eine Synthetal-Methode. Und wenn man das eh schon tut, dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss, na, die 300 € brauche ich ja gar nicht ausgeben, weil es geht ja auch ohne. Das ist so das eine. Vor allem, wenn man jetzt, sagen wir mal, irgendeinen Verhütungscomputer anschauen wollte. Und dann ist das Thema Kinderwunsch ist nochmal eigentlich noch absurder, sage ich mal. Da gibt es auch in letzter Zeit so einige Startups, die versuchen da eben der zahlungskräftigen, unerfüllten Kinderwunschklientel, ja, weiß ich nicht. Also ich bin immer ein bisschen unentschieden, ob das wirklich, ist das wirklich ein Nutzen, der da verkauft wird oder nicht. Da wird halt oftmals irgendwelche Produkte, auch gerne so 300 € eben auf den Markt gebracht. Und die funktionieren aber beispielsweise oft nur mit der Temperatur. Und das Wichtige ist aber eigentlich ja nicht die Temperatur, sondern die Temperatur steigt oft an, erst wenn der Eisprung ja schon vorbei ist. Das heißt, es ist schon zu spät. Das heißt, dann haben die noch so eine statistische Komponente, dass die vielleicht auch eine gewisse Prognosefunktion haben. Aber das ist ja dann wieder reines Rumraten, ja. Also vor allem, wenn man sich halt überlegt, was kann man denn jetzt tun beim Kinderwunsch, ohne dass man so ein Geld ausgibt. Und da ist die Antwort, was sich verändert vor dem Eisprung mit sehr großer Zuverlässigkeit, ist der Zervixschleim. Und zwar aus den Gründen, die ich ja schon genannt habe. Und wenn man das lernt, den anzuschauen und zu beobachten, dann weiß man schon ein paar Tage vorher, dass der Eisprung demnächst ansteht. Und das ist aus natürlich für Timing, für den Kinderwunsch, das ist der optimale Zeitpunkt. Ja, einfach 2-3 Tage vorher, Spermien überleben einige Zeit. Und dann kann man das eigentlich für kostenlos machen. Also ja. Und ein Produkt jetzt quasi, was irgendwie die Zervixschleimbeobachtung abnimmt, gibt es jetzt nicht so richtig, was ich kenne, was funktioniert. Diese Hormoncomputer, also mit LH-Test, das wäre auch vor dem Eisprung, die haben so den Nachteil, LH-Test schlägt an 9 bis 24 Stunden vorher. Das kann zum einen logistisches Problem sein, also nehmen wir mal an, Mann ist auf Geschäftsreise und Frau sagt, okay, jetzt in neun Stunden musst du hier sein. Das ist schwierig, ja. Aber LH hat auch noch den Nachteil, dass es eben pulsierend ausgeschüttet wird und ein und derselbe Test, die können eben 8 Uhr morgens ist er positiv, 12 Uhr, 10 Uhr morgens ist er negativ und 12 Uhr ist er wieder positiv. Also da gibt es, also diese Evolutionstests, die sind nette Ergänzung, würde ich sagen, aber rein super verlässlich sind die nicht. Und vor allem, wenn man es halt eben, sagen wir mal, man würde das einfach vergleichen, wie ist die Erfolgsrate mit eben verschiedenen Möglichkeiten. Ja, und dann vergleicht man, okay, Kinderwunschwahrscheinlichkeit mit Temperaturmethode oder mit LH-Test oder mit Cervixschleim, dann wird wahrscheinlich der Cervixschleim am besten abschneiden, einfach weil es halt eben so ein großer, super Frühindikator ist und kostet halt nichts. Ne? Und deswegen bin ich sehr skeptisch, was eben solche eher, sagen wir mal, teuren Gadgets angeht, die da irgendwie Erleichterung beim unerfüllten Kinderwunsch versprechen. Und da frage ich mich mal, auf welcher Basis das so ist, außer wenn das jetzt irgendwelches Rumraten und Rumrätseln ist.
Also, ja, ja. Wie ist denn der Pearl-Index jetzt zur Schwangerschaftsverhütung bei Paaren, die jetzt dieses NFP perfekt durchführen? Ist das mal ermittelt worden?
Genau, also in Bezug auf die symptothermale Methode, ja. Da gibt es Studien zu und da gibt es mehrere. Man muss dazu sagen, diese Studien sind entstanden mit Frauen, die eine Beratung gemacht haben oder einen Kurs. Also das heißt, es gibt keine Studien darüber, was ist, wenn jemand diese Methode autodidaktisch aus dem Buch gelernt hat. Also das muss man, ist so ein bisschen der Disclaimer vorab. Das heißt, man muss also schon wissen, was man tut. Wenn man weiß, was man tut, erzielt man eine gute Sicherheit und zwar so 0,4 bis 0,6. Das wäre so der fehlerfreie Pearl-Index. Und da wird nochmal unterschieden eigentlich, ob man jetzt eben in der fruchtbaren Phase enthaltsam ist oder nicht oder ob man eben Kondome nutzt. Und das in letzter Zeit hat sich aber gezeigt, der Unterschied ist nicht so wahnsinnig groß halt. Ja. Wenn man noch Fehler mit einrechnet, also so kleinere Fehler, dann ist man bei 1,8%. Das ist auch noch ziemlich gut eigentlich. Und wenn man jetzt eben Leute einfach sagt, ja, hier messt mal so ein bisschen wild hin und her, dann wäre man bei 7% und das ist schlecht. Das ist natürlich schlecht. Ja, also, und das ist, sieht man aber, diese 7% sieht man öfter mal und zwar eben auch halt leider bei eben Zyklus-Apps, wo eben dann versprochen wird, mit mir kannst du verhüten, musst einfach nur ein paar Daten eintippen und fertig. Also man muss wissen, was man tut. Interessantes kleines Fun-Fact dazu ist, das ist übrigens mit Kondomsicherheit, ist es eigentlich genau das Gleiche. Also die Kondome haben ja einen Pearl-Index von, man sagt so 2 bis 12. Und wie kommt es denn zu dieser riesigen Spanne von 2, was okay ist, bis 12? Beziehungsweise gibt es auch viel bessere Studien dazu. Und zwar habe ich da mal irgendwann vor Jahren gab es eine Studie unter Prostituierten im Bundesstaat Nevada in den USA. Und die hatten auch einen Pearl-Index von 0,6 mit Kondomen. Ja, warum? Weil die natürlich wissen, wie sie es benutzen halt irgendwo. Ja. Das heißt, auch bei Kondomen ist klar, je mehr ich darüber weiß, wie ich es lager, wie ich es auspacke, wie, dass ich es nicht nochmal benutze, ja, desto sicherer ist die ganze Geschichte halt. Ja. Mhm. Und beim Thema Verhütung hilft Wissen bei allem irgendwo. Klar, man kann natürlich auch sagen, Argumentation, die Motivation auch, wenn jemand das ernst nimmt, verhütet er immer sicherer, als wenn jemand einen latenten Kinderwunsch hat und oder einfach irgendwie so Coitus Interruptus-mäßig mit dem Feuer spielt. Aber gerade das Kondom ist eigentlich ein gutes Beispiel für diese starke Bandbreite von Fehlern, die gemacht werden können irgendwo halt. Ja. Und da ist natürlich auch ein bisschen so die Frage, ich als Individuum, ist jetzt für mich entscheidend, dass es dass in 12% der Fälle versagt. Vergleiche ich mich mit Leuten, die auch Fehler machen oder vergleichen, habe ich an mich auch einen Anspruch, eben wenig Fehler zu machen oder keine Fehler zu machen. Und bin ich auch sehr gewissenhaft vielleicht, ja, dann habe ich eine deutlich bessere Sicherheit. Also das ist auch eine Frage der Selbsteinschätzung irgendwo.
Und jetzt umgekehrt, hatte ich es ja schon angehört, kann man natürlich diese ganze Zyklusbeobachtung nutzen, nicht jetzt zur Verhütung, sondern für den Kinderwunsch. Und wie sind da so die Erfolgsraten? Man ist natürlich sehr altersabhängig, aber wie sind da so die Steigerungsraten, wenn man das wirklich nach dieser NFP-Methode macht?
Das Alter, das spielt eine große Rolle. Eine Frau um die 20 ist doppelt so fruchtbar wie eine Frau um die 35. Also so ab 33 geht es schon bergab mit der Fruchtbarkeit, leider. Also es ist leider oftmals so, ja, ab 40, dann hat man ein bisschen Zeit. Aber es ist schon ab 33, da gab es so verschiedene Gründe. Aber wenn man jetzt einfach das mal so in dem Durchschnitt betrachtet, ja, dann kann man so sagen, wenn man einfach so versucht, schwanger zu werden, dann liegt die Chance im ersten Zyklus bei so um die 20-25%. Und ohne gezielte Zyklusbeobachtung ist man nach 6 Monaten bei 60% oder nach einem Jahr bei 85%. Und Frauen, die jetzt ihren Zyklus gezielt beobachten, das heißt also vor allem mal auf den Cervixschleim achten und vielleicht auch sogar die ganze Methode anwenden und gut Bescheid wissen, dann werden schon nach dem ersten Zyklus 38% schwanger und nach 3 Monaten 68%. Und hinten raus flacht das dann so ein bisschen ab, also 81% nach 6 Zyklen, 92% nach 12 Zyklen. Aber gerade so die ersten 1 bis 3 Monate ist eigentlich eine deutliche Verbesserung. Also wir haben ja hier 68% nach 3 Monaten versus 60% nach einem halben Jahr, die es eben einfach ohne Zyklusbeobachtung probieren. Und ich finde, da kann man schon wirklich sehr viel probieren. Mhm. Und dann ist klar, je länger es dauert und je länger es nicht klappt, desto eher liegt es vielleicht an irgendwelchen organischen Ursachen, die man halt dann abchecken lassen muss. Und dann ist natürlich ab. Aber gerade am Anfang tut man viel dafür, wenn man einfach guckt, was im Zyklus passiert, das gute, richtige Timing erwischt. Genau, ja.
Ja, wunderbar. Also ich denke, mehr Informationen kann man jetzt fürs Erste erstmal nicht bieten. Wer mehr wissen will, sollte sich das Buch kaufen, vielleicht an so einen Berater wenden, diese NFP-Berater. Und ja, gerne auch deine App benutzen, finde ich, also als Ergänzung. Ne? Ja. Ja, unbedingt. Fällt dir noch irgendetwas ein, was wir vielleicht vergessen haben als eine Message?
Nee, eigentlich nicht. Vielleicht noch ein so ein abschließendes Ding ist, man muss sich da gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken vorher drum machen, ob man das jetzt das Richtige für einen ist oder nicht. Ich finde, so ein Grundwissen über den weiblichen Zyklus, das hilft eigentlich für den Rest des Lebens. Also man kann das Buch einfach mal lesen, auch ohne, dass man das jetzt direkt anwendet. Oder wenn man diese Methode mal ausprobieren will, dann macht man das einfach mal 2-3 Zyklen, beobachtet den Zyklus. Also natürlich funktioniert das nicht, wenn man die Pille nimmt, da hat man halt keinen echten Zyklus, ja. Und man muss sich ja nicht irgendwie entscheiden, damit jetzt zu verhüten, in Anführungszeichen, ja. Also das ist so einfach mal reinschauen, was das so ist. Und es mag am Anfang vielleicht erstmal viel Information sein und erschlagend wirkend, aber wenn man da gewisses Interesse dran hat, was sich relativ schnell zeigt, ja, dann ist das eigentlich eine super Sache. Und das ist einfach so ein Wissen, das bleibt dann für den Rest des Lebens. Das kann man auch an seine eigenen Kinder weitergeben, ja, im Grunde. Ja. Also das ist einfach, ja. Also das ist definitiv sehr hilfreich und ich denke, einfach zu wissen, dass es diese Methode gibt, das hilft allen, ob man sie dann anwendet oder nicht. Ja. Das ist dann eigentlich sekundär.
Frau lernt dadurch, ihren Körper besser kennenzulernen und der Zyklus ist ja nun mal ein ganz wichtiger Bestandteil.
Absolut, klar.
Ja, ja, klar. Und Wissen kann ja nur helfen. Ja, dann danke ich ganz, ganz herzlich. War super interessant.
Ja, danke.
Und vielleicht hören wir uns dann ein paar Jahren wieder mit MyNFP 2.0 oder was auch immer, was es Neues gibt. Aber für heute ganz herzlichen Dank.
Gerne,
danke. Ja, wenn Ihnen dieser Gratis-Podcast gefallen hat, dann bitte ich Sie auf iTunes einen kurzen schriftlichen Kommentar zu hinterlassen und klicken Sie auf die Bewertung, möglichst natürlich 5 Sterne. Und wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, es gibt 2 Gruppen, die eine auf Facebook, das andere ist eine Telegram-Gruppe, die Links sind in den Shownotes oder schicken Sie mir eine E-Mail an harald.schmidt@mac.com.
Und der heutige Pharma-Song lautet Pregnant Again von Adrian Baker von seinem 2019er Album Willing and Able. Das Zitat ist: My woman is pregnant again, I was pushing when I should have been pulling. Ist halt eine unsichere Methode der Coitus Interruptus. Zusammengefasst: NFP ist eine Wissensmethode. Je besser Frau sich mit ihrem Zyklus auskennt, desto sicherer ist das Ergebnis. Thermometer sollten bis auf 2 Nachkommastellen anzeigen und Temperatur basal vor dem Aufstehen messen. Temperatur allein reicht aber nicht. Das ist meist dann zu spät. Daher unbedingt noch die zweite Komponente, ein Symptom. Entweder Zervixschleim oder Muttermund. Und die schlauen Zykluscomputer sind nur so schlau wie die Daten, die sie ihm füttern. Ein blindes Vertrauen in die Technik zur Verhütung ist viel zu unsicher. Darum sollte man eigentlich kein Geld für so ein Gerät ausgeben, denn das Smartphone in Ihrer Tasche ist 10-mal leistungsfähiger als jeder Zykluscomputer. Und da können Sie die Software frei wählen. Ja, ich hoffe, das war wieder interessant und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! I should have been pulling.